Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Besonders interessant wird es, wenn die Oberfläche des Gewässers gefroren ist und man das Eis mit den Händen erstmal zerbrechen muss, damit man überhaupt weiter ein bisschen schwimmen kann, dann wird es besonders interessant.
Kalte, kalte, keine Decke, keine Lauscher.
Also letztes Jahr hatten wir auch mal so minus 20, minus 25. Das war wirklich, boah, da wäre ich fast erfroren draußen.
Wir sind hochgefahren, da hat es noch nicht geschneit, aber über Nacht hat sich dann ein schöner weißer Film um uns rumgelegt und wir sind dann wie in einem Iglu aufgewacht am nächsten Morgen und es war sehr romantisch.
Trotz Klimawandel und Erderwärmung. In Deutschland kann es bisweilen zapfig kalt werden. Gerade in diesen Tagen, Ende Januar, der statistisch gesehen kältesten Zeit im Jahr, mit einer Durchschnittstemperatur um die 0 Grad. Ich habe für das Wochenendjournal Menschen begleitet, die im Winter tagtäglich und Nacht für Nacht der Kälte trotzen. Draußen, im Schnee, auf der Straße, in den Bergen. Manche dieser Menschen müssen in den Frost hinaus, obwohl sie eigentlich lieber im Warmen sitzen würden. Andere zieht es förmlich in die Kälte. Ob Bauern, Eisschwimmer oder Obdachlose. Ich habe sie getroffen, um zu erfahren, wie sie sich warm halten und bei Minusgraden über den Winter kommen. Menschen, die der Kälte trotzen. Unser Thema im Wochenendjournal heute. Am Mikrofon begrüßt sie Michael Watzke. Let's kick it!
Ice is back with a brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights, huh, and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, rush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly.
Als Bayern-Korrespondent des Deutschlandfunks bin ich Kälte gewohnt. Hier unten im Freistaat ist es im Winter so kalt wie nirgendwo sonst in Deutschland. Und trotzdem springen hier Menschen in den kältesten Fluss des Landes, die Isar. Menschen wie Christian Bach, 46 Jahre alter Urologe. Sein Hobby, Eisbaden.
Wir stehen am Ufer der Isar, am Flaucher. Es ist ein bisschen bedeckt. Was die ganze Sache etwas so ungemütlich macht, ist, dass es recht windig ist. Ja, da ist die gefühlte Temperatur natürlich noch niedriger als die normale Außentemperatur.
Brrr, ganz schön kalt. Ich habe 4,8 Grad.
Deswegen ist mein Rezept immer, sich gut warm zu machen, anzufangen, ein klitzekleines bisschen zu spitzen und dann sich auszuziehen und dann mit guter Körpertemperatur da reinzugehen. Die Isar hat eine relativ hohe Fließgeschwindigkeit. Das heißt, wenn man mal drin ist, ist es kälter als in einem stehenden Gewässer. Im Meer mit Wellen, in der Nordsee zum Beispiel an Weihnachten, war es schon extrem kalt, das muss man schon sagen.
Sie waren da beruflich in England?
Die Nordsee war direkt vor der Haustür und da die Nordsee immer kalt war, hat man sich daran gewöhnt, ins Kalte reinzugehen und im Kalten zu schwimmen und zu surfen. Und dann war es eigentlich kein so großer Schritt, von den normalen kalten Temperaturen, die dort auch im Frühling oder im Herbst vorhanden sind, im Winter mal reinzugehen.
Gut, jetzt machen wir uns mal bereit.
Jetzt werden die warmen Winterklamotten ausgezogen und wir bereiten uns langsam auf das Eintauchen vor. Es ist immer ein Unterschied, ob man rein wartet oder rein springt. Das Reinspringen ist ja noch mal spektakulärer. Das ist auch nicht jedermanns Sache und das ist unter Umständen auch ein bisschen gefährlich. Das sollte man unter keinen Umständen alleine machen. Aber das Reinspringen hat natürlich noch mal einen ganz besonderen Reiz.
Und was ist Ihnen lieber? Werden Sie jetzt lieber springen oder lieber warten?
Ich springe lieber.
Weil man es dann hinter sich hat?
Ja, weil es ein ganz besonderer Reiz, ein ganz besonderes Abenteuer ist, wenn man wirklich Zähne zusammenbeißt und dann kopfüber, wenn man das Gewässer kennt, natürlich ins kalte Wasser hineinspringt.
Ja, ins kalte Wasser springen ist ja sogar eine Redensart.
Besonders interessant wird es, wenn die Oberfläche des Gewässers gefroren ist. Das haben wir natürlich auch schon mal gemacht in unserer Eisschwimmerkarriere. Und man das Eis mit den Händen erstmal zerbrechen muss, damit man überhaupt weiter ein bisschen schwimmen kann, dann wird es besonders interessant.
Gut.
Okay. So. Oh, wow, die Alex ist schon drin. Krass. Ja, meine Schwester ist schon drin, wie man sieht. Da prustet sie schon. Offensichtlich ist es da doch recht kalt. Jetzt gehen wir mal langsam rein hier.
Oh, das ist aber echt saukalt.
Da ist unser Kleinster ist schon drin. Johann, was sagst du dazu?
Ganz schön kalt.
Aber du hast schon öfter gemacht.
Ja, aber das...
Oh, das zieht an den Beinen, ja. Das ist echt... Oh, ich spüre das selber. Oh, also lange halten wir das nicht aus.
Naja, jetzt beginnt erstmal die Akklimatisierungsphase.
Okay, ja, dann...
dürfen Sie gerne vorgehen.
Genau.
Ich weiß nicht, ob ich das noch lange hier... Also hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich bin auch tough und so. Ja. Ich bin nur mit den Füßen drin, aber das tut jetzt schon weh. Also das ist richtig schmerzhaft.
Weiter.
Ja, man muss sich natürlich auch ein bisschen, dran gewöhnen. Kalt duschen regelmäßig hilft da natürlich. Dann ist es hauptsächlich eigentlich eine mentale Frage.
Gut, ich bin jetzt bis zu den Knien drin und es reicht mir.
Ja, genau. Ich gehe noch ein bisschen weiter, damit ja, ich auch...
Ich bleib mal hier und gucke
richtig
zu.
Schön, genau.
Weil ich schaff's echt weiter, schaffe ich's nicht. Ich find's unfassbar kalt.
Beim Reinwarten ist natürlich das Schöne, dass der Körper sich auch erstmal dran gewöhnen kann und sich auch das kardiovaskuläre System darauf einrichten kann. Die Blutgefäße ziehen sich zusammen. Man macht sich auch mental bereit auf die Eintauchphase, die jetzt gerade beginnt. Also hier kann man keinen Kopfsprung machen. Ich setze mich einfach mal hin. Also, los geht's.
Ja, jetzt liegt er im Wasser. Er liegt komplett im Wasser, im Isarwasser.
Genau. Selbstverständlich, wie zu erwarten, kalt. Ja, es ist aber jetzt nicht so, dass es nicht auszuhalten wäre.
Ist das das Kälteste bis jetzt gewesen?
Na, ich glaube, das Kälteste war in der Tat in der Nordsee, wo die Gischt um einen rumfliegt und die Wellen gegen die Brust schlagen, das war das Kälteste.
Ah, jetzt so langsam muss ich aber feststellen, gewöhnen sich die...
Die Füße gewöhnen sich dran, gell? Es ist auch eine Gewöhnungsfrage.
Ja, man sieht von der Haut, die verändert sich ein bisschen.
Jede glatte Muskelzelle im Körper zieht sich zusammen, überall die Haare stellen sich auf und der Körper versucht, so wenig Energie oder Wärme abzugeben wie möglich. Das ändert sich aber gleich. Ah, da ist der Johann schon wieder. Das ändert sich gleich, wenn wir rauskommen, dann setzt die Superdurchblutung ein und der ganze Körper wird rot, ja?
Woher wissen Sie das alles?
Ja, ich betreibe das Hobby schon seit ein paar Jahren. Außerdem bin ich auch Arzt, da kriegt man so einiges mit.
Ja, Sie sind Urologe, da muss ich mal eine Frage stellen, eine Fachfrage. Man sagt, es ist ein Gerücht, dass ein bestimmtes männliches Körperteil sich bei Kontakt mit sehr kaltem Wasser durchaus zusammenzieht. Stimmt das?
Das ist gar kein Gerücht, das ist die Wahrheit und eine natürliche Reaktion des Körpers, die Oberfläche zu verkleinern, die Blutgefäße zusammenzuziehen und der Kälte so wenig Angriffsmöglichkeit zu bieten, wie es nur eben geht. Und auch, dass die Körperkerntemperatur zu konservieren.
Es hat jetzt was fast Kontemplatives, was Meditatives.
Stimmt. Genau, wenn man also den initialen Schock überwunden hat und sich mal mit der Kälte abgefunden hat, das ist selbstverständlich für mich genauso kalt wie für jeden anderen auch. Die gefühlte Temperatur ist identisch. Aber wenn man sich erstmal damit abgefunden hat, dann wird es in der Tat was Kontemplatives und man erreicht einen schönen meditativen Geisteszustand.
Ja, da liegt Christian Bach jetzt in der Isar, den Hintern ganz leicht auf die Steine aufgesetzt, damit sie nicht weggetrieben werden. Und es gibt wenig Zuschauer, was Ihnen, glaube ich, recht ist. Ne? Also Sie machen es jetzt nicht gerne, um einen Menschenauflauf zu erzeugen, sondern es geht eher um einen selbst.
Genau, das ist eine Erfahrung. Das ist ein kleines Abenteuer, das auch jeder haben kann. Zum Beispiel in der Großstadt hier wie in München, wo man auch mit den Kindern ein schönes Abenteuer erleben kann. Weil für die Kinder ist das natürlich auch eine tolle Sache, wenn die mal erleben, dass wir ein bisschen aus unserer Komfortzone rausgehen können und man auch nicht sofort stirbt, wenn man mal kalt wird. Ja, das haben wir ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr so auf unserem Radar. Früher gab es ja nur die hartgesottenen Russen oder auch in Berlin gab es eine Gruppe, die regelmäßig zum Eisbaden gegangen ist. Mittlerweile ist das im Rahmen der Back-to-Nature-Philosophie vielleicht schon zum Trend geworden. Und ich glaube, es ist auch gut für die Leute, es ist auch gesund. Das Immunsystem stärkt sich, das kardiovaskuläre System wird gekräftigt und vor allen Dingen die mentale Komponente ist nicht zu unterschätzen.
Da vorne ist gerade ein Hund ans Ufer gekommen. Der hat selbst entschieden, nachdem er die Schnauze ins Wasser gesteckt hat, nee, ich gehe da nicht rein. Wie lange wollen Sie da noch drinbleiben?
Naja, ich treibe hier noch oder ich sitze hier noch ein bisschen rum, ein, zwei Minuten und dann werde ich mich auch langsam auf die Socken machen.
Das ist schon vom Zuschauen, tut es weh.
Und jetzt sieht man auch schon auf meiner Haut, wie ich extrem rot werde. Ja, das ist ein typisches Phänomen nach der Kaltwasserexposition, dass man extrem rot wird und wirklich die Durchblutung extrem steigt. Und ein Phänomen ist, dass man teilweise anfängt zu schnattern und ein bisschen zu zittern, nachdem man sich im Aufwärmprozess befindet. Also im Wasser geht es meistens, aber wenn man dann rauskommt und der Körper wieder sich ein bisschen entspannt und sich ein bisschen aufwärmt, dann merkt man, wie die Muskelkontraktionen einsetzen.
Jetzt darf man wahrscheinlich nicht zu lange so hier rumstehen, auch noch im Wind oder so, ne?
Genau, also man muss schon auch besonders mit den Kindern schauen, dass die sich nicht richtig verkühlen und dass sie nicht auskühlen. Kurz rein, ein paar Minuten, dann wieder raus, sich abtrocknen, warme Klamotten anziehen und sich bewegen. Und wir haben natürlich auch immer was Warmes dabei zum Trinken, heißen Tee. Da die ja wenig Körperfettanteil haben, dass die sich schnell wieder aufwärmen können.
Jetzt sieht man auch das, was ich bei Ihnen vorher nicht gesehen habe. Jetzt fangen die Unterkiefer so ein bisschen...
Genau, jetzt geht ein bisschen das Zittern los. Das ist die Aufwärmreaktion des Körpers. Sie merken es auch meiner Stimme. Ich spreche jetzt so ein bisschen angestrengt. Und das ist in der Tat jetzt, wird es wahrscheinlich Zeit, rauszugehen und sich abzutrocknen und sich noch ein bisschen aufzuwärmen.
Ja, ja, für mich auch. So, die ersten sind schon wieder komplett angezogen. Also, Johann, 8 Jahre. Du bist richtig reingesprungen, habe ich gesehen. Oder jedenfalls hast du dich ganz komplett unter Wasser gelegt.
Nee, also der Kopf war noch draußen.
Gut, der Kopf war noch draußen, das stimmt. Aber der Rest des Körpers war komplett im kalten Wasser. Wie fühlt sich das an?
Die Füße waren am kältesten. Und man konnte auch ganz schön schwer dann zurücklaufen oder hinlaufen ins Wasser dann.
Frau Bach, darf ich Sie auch noch fragen? Bitte? Sie sind diesmal nicht mit reingegangen.
Nein, es war mir einfach zu kalt heute. Bei dieser Temperatur gehe ich nicht mehr ins Wasser in meinem Alter.
Wo ist denn Ihre Schmerztemperatur?
15 Grad. So in der Jugend im Schwarzwald war ich in einem eiskalten Schwimmbad, das von einem Schwarzwaldbach gespeist wurde. Da war ich, würde ich mal sagen, 60 Jahre jünger.
Okay, aber Sie haben Kinder großgezogen, die...
Ja, gut, die sind halt abgehärtet und haben Spaß daran.
Das interessiert mich mal, also auch als Vater, was die Erziehung angeht. Manchmal, das ist ja so ein Spruch, wir von unseren Eltern haben das immer gehört, man muss die Kinder abhärten.
Ja, ich denke schon. Man muss einfach auch mal über den Tellerrand hinausschauen und sehen, nicht nur am warmen Ofen sitzen.
Vor allen Dingen, was natürlich ein nicht zu unterschätzender Punkt ist, dass man ein wunderbares Wohlfühlgefühl danach hat. Und der Körper Glückshormone ausschüttet und auch Adrenalin ausschüttet. Man sich, fühlt sich einfach gut nach so einer Aktion.
Ja, und jetzt komplett, das gehört auch dazu, ganz einmummeln.
Ja, das ist so meine Taktik. Also den Kopf auch bedecken, die Haare sind ja nass. Mich jetzt relativ schnell wieder anziehen, weil ich spüre jetzt schon die Kälte von diesem mehrminütigen im Wasser liegen. Spürt man jetzt doch, wie man insgesamt recht ausgekühlt ist.
Dieses Eisbaden ist ein Trend deshalb, weil es die Haut strafft.
Bei meiner Haut ist mir das noch nicht aufgefallen. Aber man fühlt sich sehr erfrischt und sehr gestrafft, wenn man rauskommt. Ja, man fühlt sich 10 Jahre jünger.
Ich bin jetzt unterwegs auf der Autobahn zwischen München und Regensburg. Und ich fahre in den Ort, an dem die kälteste Temperatur gemessen wurde, die der Deutsche Wetterdienst jemals in der Geschichte der Temperaturaufzeichnungen in Deutschland registriert hat. Nämlich minus 37,8 Grad und zwar am 12. Februar 1929, also vor über 90 Jahren. So, jetzt bin ich da, in Hüll, bei Wolnzach, in der Hallertau. Das Thermometer in meinem Auto zeigt minus 2 Grad an. Also ein schöner, warmer Wintertag in Hüll, in Bayern. Ich ziehe mir jetzt mal meine warme Wollmütze auf. Sekunde. Die brauche ich hier, glaube ich. Und meinen dicken Schal. So, hier ist Hüll. Ich stehe am Maibaum dieses Ortes. Hier wehen ein paar Fahnen, die weiß-blaue des Freistaates Bayern und die der Hopfenforschungsanstalt Bayern. Die ist nämlich hier in Hüll. Aber ansonsten sehe ich niemanden. Der Ort ist verlassen, leer. Klar, bei der Kälte bleiben die Menschen eher zu Hause. Und da vorne höre ich ein Geräusch. Da sehe ich einen Traktor. Grüß Gott! Servus! Mein Name ist Michael Watzke. Ich bin der Bayern-Korrespondent des Deutschlandfunks. Darf ich kurz zu Ihnen rüberkommen? Ist das Ihrer hier, der Hund? Ja. Der sieht schon aus wie ein Husky, wie so ein Schlittenhund mit warmem Fell.
Jawohl.
Das ist ein Wolf-Schäferhund, aber der ist auf jeden Fall warm angezogen, wie man sieht.
Ja, weil er da draußen ist.
Bauer, Martin.
Bauer aus Hüll
in der Hallertau, also wir sind Oberbayern.
Der Deutsche Wetterdienst sagt, der kälteste Ort, den es jemals in Deutschland gab, das war der hier.
Ja, das glaube ich war 1939 oder irgend sowas.
29,
Entschuldigung. Ja.
Also lange bevor wir auf der Welt waren. Sie leben hier in Hüll?
Ja, seit meiner Geburt. Ich bin ein Hüller, ja. seit 1947.
Haben Sie in der Zeit richtig kalte Zeiten erlebt?
Ja, kalte Zeiten sind 20 Grad, sowas. Aber jetzt die letzten Jahre war es jetzt schon weniger, muss man schon sagen. Muss ich zugeben, obwohl ich nicht so der Klimafreak bin, aber man sieht es am Schnee. Jetzt ist Januar und kein Schnee und um die 0 Grad. Also ist es relativ warm.
Wie haben Sie sich gerade so in Kinderzeiten, wenn Sie sich erinnern an kalte Tage, wie haben Sie sich vor der Kälte geschützt? Was hat man bei großer Kälte, was haben Ihre Eltern gemacht mit Ihnen?
Nichts Besonderes. Warm angezogen. Und wenn wir halt noch durchgefroren waren, dann ist man in die Küche gegangen und da war noch der große Herd und da ist dann wieder aufgewärmt worden. Der große Ofen, das ist ja praktisch gekocht worden und dann war noch ein Wasserbehälter, da ist warm Wasser und da waren oben Ofen die Stangen, da haben wir noch die Kleidung noch getrocknet und so. Das hat sich alles früher nicht so viel geheizt worden, wird so. Hat sich alles in der Küche abgespielt. War eine große Küche vom Bauernhof da.
Können Sie sich erinnern, dass Sie auch gefroren haben?
Ja. War mir was ein bisschen dramatisch. Der Nachbar drum hat so einen Teich. Und da sind wir, mein Freund und ich, wir waren vielleicht 8 Jahre oder 10 Jahre, sind wir halt aufs Eis. Und das war halt nicht dick genug. Und dann beim Heimgehen, das war schon kalt.
Das heißt, Sie sind eingebrochen? Ja, bis zur Brust?
Ja.
Und dann?
Ja, sind wir halt heim. Und dann hat es halt noch ein bisschen Donnerwetter und halt eine Freude, ich meine, mir passiert ist.
Also, aber Sie haben es überlebt?
Ja, wir haben es überlebt. Aber früher sind wir da schon gerügt worden. Ja. Hat es noch ein paar hinten drauf gegeben und dann war der Fall halt wieder erledigt.
Das heißt, Sie sind tatsächlich Extreme hier gewohnt, sowohl Hochwasser als auch kalte Temperaturen?
Ja, also kalte Temperaturen ist jetzt so, das ist nicht so. Allerweil, wir kriegen jetzt heuer vielleicht einmal noch minus 15 Grad oder was, aber das ist kein Problem halt.
Aber minus 37,8, das ist der Rekord, das ist nochmal eine andere Hausnummer.
Ja, ist schon klar.
Da schickt man seine Kinder eigentlich dann nicht mehr raus.
Nein, da kannst du ja nichts mehr haben. Kannst du ja jetzt bei minus 15, weil ich ziemlich Wald habe und so, wenn du draußen bist, da kannst du nicht mehr gescheit schnaufen. Also das ist, man merkt die Kälte da. Das ist ein Schmarrn, wenn du da was machst. Also das haben sie, muss ja nicht sein.
Wenn ich jetzt Ihre Kleidung anschaue, so ein bisschen dieses Zwiebelprinzip sehe ich schon auch. Ne?
Ja, richtig. Schichten, ja. Lange Unterhose, Thermohose vielleicht noch. Und das da. Aber ist halt kein Problem nicht mehr. Weil erstens geht man nicht mehr raus. Heute haben wir ja im Schlepper eine Heizung und so, das haben wir alles damals nicht gehabt. Also damals war die Kälte schon noch Kälte. Aber heute hast du Heizung im Schlepper und fährst du um die Hand. Ist kein Problem.
Der Schlepper, der steht vor uns, das ist Ihr Traktor. Ja. Sind Sie Hopfenbauer, wenn ich fragen darf?
Ich war bis vor 2 Jahren war ich voll im Hopfenbau. Aber durch mein Alter habe ich jetzt vor 2 Jahren meine Hopfenfelder verpachtet.
Und so wie Sie sagen, ist es Ihnen schwer gefallen?
Ja, ich habe 56 Jahre habe ich meinen Beruf ausgeübt.
Aber es ist auch anstrengend, ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, jetzt auf der Fahrt hierher habe ich gesehen, da standen 3 Männer in der Schaufel ihres Dings nach oben, haben sich nach oben fahren lassen, standen da drin, um an den Stangen und diesen.
Ja, da werden die Drähte für die nächste Jahr, der Hopfen wächst ja an Drähten auf. Und die, jetzt ist halt heute der Boden gefroren und dann kommen wir halt mit so einem 5 Tonnen Schlepper da reinfahren.
Deshalb machen die das. Die nutzen also die Kälte dazu aus, um die Drähte an den Hopfenstangen zu machen.
Sie sind jetzt auch da hergegangen und haben saubere Schuhe. Wenn es jetzt bei 3 Grad plus regnet, dann haben sie so viel Dreck an den Schuhen. Und beim Hopfen, da drückt ja praktisch dann die 5 Tonnen in den Boden rein und dann wird der Boden verdichtet. Das wollen wir ja nicht.
Das heißt, eigentlich wartet der Hopfenbauer auf so kalte Tage. Und der Hopfen selber, dem ist die Kälte, also
dem
was macht?
Ist egal. Also da sind keine Kälteschäden eigentlich. Weil wenn es einmal kalt ist, dann ist es meistens nur Schneedecke und dann ist kein Problem. Also es ist ganz selten, dass einmal Frostschäden sind.
Wobei der Hopfen selber, wann wird denn der ausgesät?
Ja, das ist es. Der wird nicht ausgesät, der wird gepflanzt und bleibt zwischen 10 und 20 Jahren im Boden, wie so Weinrebe.
Das heißt,
der wird nur jedes Jahr wie so ein Rosenstrauch zurückgeschnitten.
Der muss dann auch die Kälte überstehen, auch minus 37,8 Grad.
Ja.
Das macht er auch.
Also wir haben noch keine Schäden gehabt. Die Schäden, wo er mit Frost kriegt, das ist, wenn er schon ausgetrieben hat und wenn er halt schon aus dem Boden raus ist. Und da kriegst du Anfang Mai haben wir noch manchmal Bodenfröste, also bis minus 4-5 Grad hält das aus, aber dann 7-8 Grad, dann ist er auch kaputt.
Aber der Klimawandel hat dem Hopfen bis jetzt nicht zugesetzt?
Ja, im Sommer, da waren jetzt schon trockene Jahre. Und der Hopfen braucht halt im Ende Juli, August bis Mitte September, da braucht er Wasser. Weil wenn er im Frühjahr wächst, da hat er im Boden so viel und das ist ein wenig Masse. Aber wenn er mal Masse hat, die Pflanzen ist 7 Meter hoch, die hat schon Durst, ein bisschen.
Also es wird nicht leichter?
Na, leichter wird es nicht. Aber der Hopfenbauer ist viel gewöhnt. Er ist sehr leidensfähig.
Das muss er sein, ja. wenn er all diesen Dingen trotzt, die, ja. Denen er trotzen muss, zum Beispiel kalten Temperaturen. Also ich habe jetzt richtig kalte Finger und Sie nicht, ne?
Nein, mir fällt da nichts.
Darf ich Sie noch was fragen als Ehemann? Ich weiß nicht, wie lange Sie mit Ihrer Frau verheiratet sind, aber man sagt immer, Frauen seien bei Kälte empfindlicher. Ist das so? Ich meine, Ihre Frau ist jetzt auch drin, Sie sind draußen.
Die ist jetzt drin, ja, aber wenn wir noch aktiv waren, dann haben wir halt auch heute Draht aufgehängt. Und das ist manchmal eine brutale Sache. Wenn ein bisschen ein kalter Wind geht oder was, das ist schon so kalt dann da. Also.
Und Ihre Frau hat das auch gemacht und hat durchgehalten?
Ja, mei, was Liebe es ausmacht.
Was ist Ihr wichtigster Ratschlag gegen Kälte?
Dann gehe ich halt nicht raus, sondern sitze mir ins Büro rein und mache die Arbeiten. Also 15 Grad, 10, 15 Grad, dann ist es wirklich ein Schmarrn.
Auf die Felder, schon von hinter sich ein Gürtel, ob die Ozean wieder wieder. Von der linken Schritte alle bis zum rechten Achsenvideo, wie Riesenmensch und immer sie passt um. Ich hab halt immer schon die Sachen gemacht, die sonst keiner gern macht. So lange umeinander geschissen, bis mir jeder auslacht. Hoch wie der Mädel und die Arm vor der Mühe, ich hab einen schwarzen und einen roten Socken.
Es ist ein harter Winter für die Obdachlosen in München. Wegen Corona ziehen sich viele noch mehr zurück, aus Angst vor Ansteckung. Ein wichtiges Hilfsangebot ist der Kältebus, eine private Initiative, die Menschen auf der Straße abends mit warmem Essen und heißen Getränken versorgt.
Gabeln haben wir, Löffel haben wir dabei, das passt. Mülleimer irgendwie, ja, hier eine Mülltüte. Die Becher, 100 Becher haben wir. Die Milch ist dabei, Kaffee, Zucker, alles drin. Ja gut, ne, dann haben wir alles.
Den Salbertee habe ich noch nachgeschüttet.
Ja, der Salbertee ist wichtig, genau.
Ein letzter Check vor der Abfahrt des Münchner Kältebusses. Berthold Treutsch und sein Assistent Bernie packen Essen und Trinken für 50 Personen in einen Minivan. Die heutige Hauptspeise köchelt seit einer Stunde in einer Großküche neben dem Münchner Prinzregententheater.
Wir haben jetzt gekocht, das sind 7 Kilo Fleisch. Das ist also Schweinefleisch, Rindfleisch, gemischt, dann auch noch mit Geflügel. Dazu Gemüse und als Beilage haben wir Reis. Das richten wir jetzt her, kochen das komplett frisch und packen das dann in unsere Thermotöpfe und nehmen das dann eben mit zum Verteilen.
-2 Grad, so kalt ist es in dieser Nacht. Unser Atem gefriert fast unter den FFP2-Masken. Assistent Bernie hat sich warm eingepackt.
Ich habe jetzt sehr dicke, gefütterte Stiefel und noch ein extra paar Socken dazu. Und dann geht's ganz gut. Aber trotzdem merke ich dann am Ende der Tour meistens trotzdem.
Berthold Treutsch, der Chef des Kältebusses, kommt mit einer Packung Vollkornkekse aus der Küche. Die darf er auf keinen Fall vergessen.
Wir haben einen Stammkunden, also das ist fast also tragisch. Der ist schon sehr alt, gebrechlich auch schon der Herr. Der ist immer im Isator und der mag halt unheimlich gern die Vollkornkekse. Und deswegen bringen wir ihm immer Vollkornkekse mit. Und dann freut er sich darüber.
Die Kekse legt Treutsch zwischen die Thermoskannen mit heißem Tee und die Schokoladentafeln. Er schaut auf die Uhr. Es ist 7. Draußen ist es schon lange finster. Es kann losgehen.
Klappe zu. Dann packen
wir. Wir fahren die übliche Abendtour. Einmal quer durch die Münchner Innenstadt von Nord nach Süd. Erste Station, Münchner Freiheit. An der St. Silvesterkirche schläft seit einigen Wochen eine obdachlose Frau in einem Schlafsack am Straßenrand.
Jetzt sind wir in der Ursulastraße. Und hier ist eine Dame, die wir schon seit längerem jetzt auch betreuen und die wir versorgen. Und die freut sich immer, wenn wir kommen und ihr was zu essen bringen.
Die etwa 50 Jahre alte Frau liegt unter einer blauen Plane und liest im Schein dreier Kerzen ein Buch.
Also Licht ist schon mal an.
Hallo.
So, grüß Sie, guten Abend. Ja, wir haben wieder Fleisch kreuz und quer mit Gemüse und Reis. Und hinterher Schokolade. Dann einmal Hauptspeise. Ach ja.
Treutsch reicht ihr einen Holzlöffel, aber den gibt die Dame freundlich zurück. Sie hat Stäbchen neben ihrem Schlafsack, das schont die Umwelt, sagt sie. Sie freut sich, dass Treutsch ihr das Essen direkt an den Schlafsack serviert. So muss sie nicht ihren warmen Unterschlupf verlassen.
Das ist ja auch unser Thema, dass wir eben bewusst sagen, wir fahren nicht irgendwo an einen Hotspot, stellen uns da hin und prahlen dann, dass wir 100 Leute versorgt haben. Ja, das könnte man am Hauptbahnhof machen. Sondern wir wollen ja wirklich zu denen fahren, die keine Lobby haben, die ganz unten sind und um die sich sonst keiner kümmert.
Der Kältebus ist eine private Initiative, ein Verein, der von Geld und Sachspenden lebt und vom Einsatz der rund 15 Helfer, die in den Wintermonaten 4 bis 5 Mal die Woche auf Tour gehen und Essen verteilen. Zum Beispiel in einer Fußgängerunterführung an der Theresienwiese, gleich neben der Bavaria-Statue. Hier übernachten vor allem osteuropäische Gelegenheitsarbeiter und Bettler. So.
Ah, servus. Hallo.
Im Schein fahlgelber Neonleuchten liegen unter einem Berg von Pappkartons fast 10 Männer.
Ja, danke. Selber. Ja, ein gutes neues Jahr. Wie viel haben wir denn heute? 8 Leute insgesamt. Heute gibt's ordentlich Reis und Fleisch.
Robert, ein slowakischer Obdachloser, reibt mit den Händen über die abgewetzten Ärmel seiner Winterjacke und klagt über die eisigen Temperaturen.
Kalte. Keine Decke, keine Laufsack bringen. Dieser Chef, Laufsack.
Einen Schlafsack hat Treutsch nicht dabei, aber zusammen mit dem Essen und dem heißen Tee bringt er etwas mit, das Robert dankbar entgegennimmt.
Oh, diese super. Vielen Dank.
Was ist das?
Das sind Gaskartuschen für die Brenner, damit die Leute sich selber auch mal was herrichten können.
Dieser Gutmann, dieser Gutherz, bringen Gas, Essen, dieser gut, nicht kalt.
Wie lange sind Sie schon in Deutschland? Wie viele Jahre?
Oder? Oh, zu viele Jahre.
Die Jahre auf der Straße und die Kälte zeichnen sich in Roberts Gesicht ab. Es ist voller roter Flecken und Narben. Er ist noch keine 50, sagt er, sieht aber viel älter aus. Die eisigen Nächte hinterlassen Spuren. Dabei ist die trockene Kälte dieser Nacht leichter zu ertragen als nasskaltes, windiges Wetter knapp über Null, sagt Treutsch.
Die Feuchtigkeit zieht natürlich eher in die Sachen rein. Und wenn die dann in die Kleidung zieht oder in den Schlafsack, dann hat man dieses Klamme und diese Feuchtigkeit. Und das ist natürlich nicht so schön. Ja? Während wenn ich jetzt eine trockene Kälte habe und habe einen vernünftigen Schlafsack und die meisten Leute haben was Vernünftiges, dann komme ich ganz gut da über die Nacht.
Bertolt Treutsch ist im Hauptberuf Gebäudeverwalter. Sein mächtiger Bauch spannt über dem weißen Hemd. Darüber hat der 52-Jährige eine gelbe Bauarbeiterweste mit dem Aufdruck Kältebus gezogen. Diese private Hilfseinrichtung betreut er seit knapp 7 Jahren ehrenamtlich. In dieser Zeit hat er jede Art von Wetter erlebt.
Also das Kälteste, das waren, glaube ich, mal so minus 15 Grad und Schneesturm. Das war vor vielleicht so 4, 5 Jahren. Da war es damals unter der Wittelsbacher Brücke noch an der Isar. Also da hat man wirklich gemeint, man kriegt Eiszapfen an die Füße. Das war wirklich brutal. Und wir haben auch jetzt schon mehrfach so Tage erlebt, minus 5, minus 8 Grad, wo man dann teilweise bei Wind richtig kalt wird und richtig friert.
Allerdings, versichert Treutsch, seien die meisten Obdachlosen gut vorbereitet auf die Kälte. Wer die Platte mache, der kenne sich aus. So wie Eva, 23 Jahre alt, die eigentlich anders heißt und gleich neben dem Münchner Stachus übernachtet, an der Außenwand eines Elektronikladens.
Beim Saturn bin ich hier und da gibt es eine Wärmeheizung, da komme ich unter. Und also natürlich, wir kriegen sehr viele Decken, sehr warme Socken, Kuschelsocken kriegen wir. Ja, Unterschlupf zu suchen, eine Tiefgarage zu gehen oder wo eine Wärmeheizung durchkommt, sollte man dort Unterschlupf suchen.
Nur Decken oder auch einen Schlafsack?
Schlafsack auch, Decken, Schlafsack, Isomatte.
Eva ist vor kurzem von Stuttgart nach München gezogen. Die bayerische Landeshauptstadt sei unter Obdachlosen vergleichsweise beliebt, sagt sie.
Ich finde ein gutes Pflaster. Also in Stuttgart war für mich jetzt schwieriger, als in München zu finden einen Platz.
Warum sie mit 23 schon seit mehreren Jahren auf der Straße lebt, will Eva nicht erzählen. Nur so viel, sie habe familiäre Probleme. Dann bedankt sie sich höflich für das Essen und den heißen Tee. Sie ist froh, dass die Mitarbeiter des Kältebusses nicht versuchen, sie von der Straße zu holen. Auch deshalb hat die Hilfsinitiative einen guten Ruf unter den Obdachlosen. Der Kältebus hat im wahrsten Sinne des Wortes Street Credibility. Er sei kein Sozialarbeiter, sagt Bertolt Treutsch. Er achte darauf,
dass wir eben nicht als Moralapostel auftreten oder irgendwas, sondern dass wir versuchen, auf Augenhöhe zu gehen, dass wir ganz wichtig ist für uns, den Leuten ihre Würde zu lassen. Ja, wenn das bisschen Würde, was sie noch haben, das sollte man ihnen dann nicht nehmen, indem man sie noch bevormundet. Und da gehört eben halt auch so Kleinigkeiten dazu, wie das Fragen nach Tee oder Kaffee und genauso gut, ob sie jetzt noch Zucker haben wollen oder was anderes oder was für eine Schokolade. Das sind vielleicht Kleinigkeiten für den Einzelnen, aber für so Leute ist das natürlich auch ein Stück die Möglichkeit, dass sie einfach noch eine Wahl haben und noch respektiert werden und auch noch eine freie Entscheidung treffen dürfen.
Aber nicht immer läuft die Essensausgabe reibungslos. An der Münchner Freiheit stoppt der Kältebus neben einer Gruppe angetrunkener Obdachloser. Die Stimmung ist eher feindselig.
Hallo. Servus. Servus. Wie schaut's aus mit Essen?
Where are you from?
Wir sind vom Kältepass. Abstand,
keine Problem mit Corona.
Ja, ist ja egal, trotzdem bitte einen Meter Abstand.
Okay.
Wir haben was zu essen.
Where are you from? I don't need your essen.
Was?
With this. If you want to help, you can help. Understand me?
Yeah, when you not want to help, it's okay. No problem. Okay.
Money.
Ja, komm.
Aber meistens wird der Kältebus freundlich begrüßt, manchmal sogar herzlich. Am Münchner Viktualienmarkt holt ein rumänischer Obdachloser nochmal sein Akkordeon hervor und spielt bei minus 2 Grad Kälte einen wehmütigen Winterwalzer. Wir hören dem alten Mann ergriffen zu, einen Becher heißen Tee in der Hand. Die Tour ist fast zu Ende. Nur zum Isartor muss der Kältebus noch fahren. Dort will Berthold Treutsch seinem Stammkunden die Packung Vollkornkekse überreichen. Eine Dame Mitte 40 stellt sich zu uns. Freundlich lächelnd und sorgfältig gekleidet, applaudiert sie dem Akkordeonisten. Ich brauche eine Weile, um zu begreifen, dass auch sie obdachlos ist und seit Jahren auf der Straße lebt. Der diesjährige Winter sei geradezu warm, sagt sie.
Also letztes Jahr hatten wir auch mal so minus 20, minus 25. Das war wirklich, boah, da wäre ich fast erfroren draußen. Aber gut, man bewegt sich halt dann öfter, heiße Getränke mal, wenn man sie kriegt oder so. Wir sind schon froh, dass sie überhaupt 4, 5 Nächte in der Woche Leute haben, die da uns was Warmes zu essen und ein Bett bieten. Und dass der Pfarrer Gottschling das auch zur Verfügung stellt, den Keller. Bräuchte er ja nicht, aber er macht es.
Der Lukaskeller unter der Lukaskirche an der Isar, nicht weit vom Viktualienmarkt entfernt, ist ein niederschwelliges Hilfsangebot, wie es im Fachjargon heißt, genau wie der Kältebus. Für Menschen, die auf der Straße leben, sind solche Angebote aber mehr. Sie sind ein Zeichen dafür, dass das Schicksal der Obdachlosen die Gesellschaft nicht kalt lässt. Und das ist mindestens genauso viel wert wie ein heißer Tee und eine warme Mahlzeit.
Der Stadtpark Olga ist ein Wohnprojekt von Leuten, die gern in Wägen wohnen.
Sagt Peter, 65, ältester Wagenbewohner von München-Sendling. Peters Zuhause steht auf 4 Reifen in einer schneebedeckten Wiese zwischen Wohnblocks und Bürobauten.
Das ist ein Zirkuswagen, der ist ganz lang bis in die 80er Jahre hinein mit einem Zirkus mitgefahren. Ein Zirkus in Köln war das.
Seit mehr als 20 Jahren wohnt nun Peter darin, in einer alternativen Wagenburg, geduldet und unterstützt von der Stadt München. Peters Werkstatt liegt gleich nebenan, denn
ich bin so ein bisschen ein Bastelfutzler.
So sieht Peter auch aus. Tüftlerbrille, lange Locken, breites Grinsen und auch sonst.
Ja, weil ich so unrasiert bin, meinst du?
Für Peter und die anderen 25 Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtpark Olga ist ihr Wagen ihr Heim. Ohne Steckdose, Wasserleitung oder Kabelanschluss, dafür mit Außenklo und Gemeinschaftsdusche. Kalt ist es drinnen aber nicht, im Gegenteil.
Wir haben es meistens wärmer als andere, weil wir heizen zum größten Teil mit Holzöfen. Und das heißt, wenn du den Holzofen mal eingeschürt hast, dann kannst du den nicht einfach abstellen, wenn es zu warm wird. Und das passiert gerade in Übergangszeiten ziemlich schnell, dass es dann ziemlich warm wird im Wagen und man über seinem Essen fast schon einschläft.
So wie heute. Draußen knapp unter Null, drinnen bullert der Ofen. Peter kocht am Gasherd Kaffee. Bett, Tisch, Schrank, alles nur einen Schritt entfernt.
Da ich hier nur einen Raum habe, brauche ich zum Beispiel lang nicht so viele Stühle, die alle Platz wegnehmen. Ich habe hier alles, was ich brauche eigentlich, außer meine Werkstatt halt. Aber ich habe hier mein Wohnzimmer, mein Schlafzimmer, meine Küche, mein Büro. Und so, dass ich mich sehr wohlfühle da.
Es ist mollig warm in Peters Wagen, aber was, wenn man duschen will oder auf die Toilette muss? Die stehen auf der anderen Seite des Platzes, 50 Meter durch die Eiseskälte.
Also ich habe da überhaupt kein Problem damit. Ich komme ja aus dem Warmen und ich weiß, ich gehe wieder ins Warme. Also ich könnte jetzt auch nackig aufs Klo laufen und wieder zurück. Das würde mir auch nichts ausmachen.
Und den anderen Bewohnern wahrscheinlich auch nicht. Schließlich kennen sich alle im Stadtpark Olga persönlich, sagt Bewohner Martin, 53 Jahre alt.
Das ist auch, wenn du zum Duschen gehst oder wenn du die Dusche einheizt, dass du dir unter anderem deswegen Zeit nehmen solltest, weil im Idealfall du 1 bis 2 Kaffee auf dem Weg trinken musst mit deinen Mitbewohnern, dich irgendwo aufwärmen von dem langen, strapazierten Weg und mitkriegen musst, wie es ihnen allen geht.
Bevor man allerdings im Winter im Stadtpark Olga auf die Toilette geht, sollte man den Wasserstand kontrollieren. Bei Frost friert nämlich der Füllbottich zu.
Der ist für unser Wasserklo und da muss man halt irgendwie schauen, dass man aus irgendeiner Tonne noch das Eis weghackt und dann das Wasser halt fürs Wasserklo rausschöpft. Oder man geht aufs Kompostklo oder aufs Dixi-Klo, was es auch noch gibt.
Peter, der dienstälteste Olga-Bewohner, hat im Winter jeden Tag dieselbe Yoga-Morgenroutine, egal wie kalt es ist.
Ich heiz einen Ofen ein und dann mach mir einen Kaffee und dreh mir eine Zigarette und dann setze ich mich in meinen Wintergarten, wo es dann richtig zapfig kalt ist und mache erst mal so ein paar Übungen, damit ich bereit bin, den Tag anzunehmen, wie er da daherkommt.
Kälte ist für Peter kein meteorologischer Zustand, sondern eine Geisteshaltung, die man überwindet, indem man achtsam lebt und sich nicht stressen lässt. Der Tüftler und Erfinder war die erste Hälfte seines Lebens Mieter.
Ich habe lange in Wohnungen gewohnt und bin durch einen Zufall mal für ein paar Wochen in einem Wagen von einer Freundin gewesen, bei einem Projekt in Haidhausen damals, und habe nach 3 Tagen gemerkt, das ist eigentlich genau die Lebensform oder die Wohnform, die komplett zu mir passt.
Sogar Peters 16 Jahre alte Tochter ist im Zirkuswagen auf die Welt gekommen. Als er ein paar Jahre später mit der Familie in eine Wohnung zog, habe er es in den 4 Wänden nicht ausgehalten. Er wollte, musste zurück, sagt er.
Du bist in einem Wagen, der eigentlich wie ein Schneckenhaus um dich rumwächst. Wenn du die Wägen von innen alle sehen würdest, da würdest du sehen, wie sich die ganzen verschiedenen Persönlichkeiten da auch ausdrücken. Und das habe ich gemerkt, das geht in einer Wohnung für mich überhaupt nicht. Die sperrt sich komplett.
Seine Tochter lebt heute in Berlin und hält ihren Vater in München für einen durchgeknallten Hippie. 16-Jähriger halt, grinst Peter und zuckt die Achseln. In seinem Zirkuswagen trennt ihn nur 1 Zentimeter Holzwand von Regen, Schnee und Eis. So fühlt sich Peter im Einklang mit der Natur.
Ich persönlich finde es wahnsinnig angenehm, halt immer mitzukriegen, wie ist das Wetter gerade, weil oft verändert sich das in kurzen Zeiten und dann ist mal eine halbe Stunde Sonne und dann bin ich sofort draußen in der Sonne. Du kriegst halt viel mehr mit.
Für den Stadtpark Olga und seine Bewohnerinnen wird dieser Winter wahrscheinlich der letzte in München-Sendling sein. An der Stelle der Wohnwagensiedlung will die Stadt eine Schule bauen. Die Wagen müssen umziehen. Stadt München und Stadtpark Olga sind in Gesprächen und auf der Suche nach einem neuen Areal. Noch ist nichts entschieden, aber Peter ist guter Dinge, dass sich ein passendes Gelände findet. Schließlich bereichere der Stadtpark Olga die Nachbarschaft und das Stadtviertel.
Die Veranstaltungen, die wir machen, dienen ja auch dazu, Leute hierher zu bekommen, die ansonsten eher mit sozialer Kälte zu kämpfen haben und jetzt zum Beispiel wenig Geld haben. Und das merkst du schon, da kommen halt sehr viele Leute, die das für sich auch so als Wohnzimmer empfinden dann.
But baby, it's cold outside. But baby, it's cold outside. Been hoping that you drop in. Nice. I'll hold your hands, they're just like
my
ice.
Mother will start to
beautiful, worry. What's your
and father will be pacing the floor.
Listen to the fireplace
so
roar.
Really, I'd better
beautiful.
Manche Menschen müssen raus, wenn es draußen zapfig kalt wird. Andere wollen raus, zum Beispiel Wintercamper. Zelten im Schnee ist gerade voll im Trend. Das hat mit der Corona-Pandemie zu tun, aber auch mit einer Zurück-zur-Natur-Bewegung. André Schauer, 31 Jahre alter Designer aus München, ist gerade aus dem Eis zurückgekehrt. Servus, André.
Hi, ich komme gerade aus der Schweiz. Ich war in den Bergen. Da lag Schnee, ich war Wintercampen.
Bist du richtig eingeschneit worden?
Naja, also wir sind hochgefahren, da hat es noch nicht geschneit, aber über Nacht hat sich dann ein schöner weißer Film um uns rumgelegt und wir sind dann wie in einem Iglu aufgewacht am nächsten Morgen und es war sehr romantisch.
Jetzt haben wir hier in München, glaube ich, so um die 0 Grad, vielleicht minus 1, der Atem gefriert, aber da, wo du warst, in der Schweiz?
So minus 4 Grad und weiter oben war es dann eben auch eher vollgeschneit, da hat dann auch mal die Sonne gefehlt, aber im Winter wegfahren, das ist wirklich möglich mit den Autos mittlerweile. Weil die eben eine Standheizung haben, da kann man schon konkurrieren mit diesen minus 15 Grad.
Wollen wir mal reingehen? Ich nehme an, er ist sogar noch ein bisschen geheizt, wenn du jetzt gerade auf Tour warst. Hier ist die Schiebetür. Dach ist jetzt auch schon ausgefahren. Und es ist auch recht warm.
Genau, die Standheizung macht es sehr kuschelig, auch nachts.
Auch wenn du das Alkovenbett hier oben rausgefahren hast, weil das ist ja wirklich nur Stoff.
Genau, also oben wird es dann schon etwas kühler als unten, weil unten die Standheizung ist. Aber wir haben auch, also es gab eine Dachzeltisolierung und so wird es eigentlich nicht so kalt.
Wo kommt denn überhaupt die warme Luft raus?
Die kommt hier unten an der Schiebetüre an einer Stelle raus.
Und dann hast du halt hier drin eine warme Temperatur, aber sobald du nur diese Schiebetür aufmachst, bist du schon mitten im tiefen Schnee. Ist das nicht ein komisches Gefühl?
Da muss man sich dann halt kurz überwinden, aber es ist nie wirklich schlimm.
Wobei, auf Dauer fällt einem ja die Decke da auch auf den Kopf. Also ich sitze jetzt hier drin, ich kann gar nicht stehen oder ich müsste das Ding jetzt hier, diese Fläche hier weg, kann man das wegschieben?
Ja, man kann es
oder hochklappen, ja genau, das mache ich jetzt mal. Aber wenn du jetzt auch noch reinkommst, also dann wird es schon, lange hält man es hier drin nicht aus.
Also zu zweit hält man es hier schon aus, wenn man gemütlich kocht. Und ansonsten hatten die Campingplätze, wo wir jetzt waren, auch Aufenthaltsbereiche, Bäderbereiche.
Bäder im Sinne von WC oder richtiges Spa?
Mehrere Campingplätze hatten sogar Spa-Bereiche wie Sauna und Massage und Wellness.
Ach Moment, dann ist es aber kein Camping mehr. Das ist ja dann schon Glamping, Glamour-Camping, oder?
Ja, je nachdem, was man sich aussucht, kann man sich entscheiden, ob man es jetzt beim normalen Camping belässt oder ob man doch irgendwie sich mal wieder entspannen und aufwärmen möchte.
Also deine Erfahrung nach 2 Wochen Wintercamping, würdest du es wieder machen?
Ich würde es wieder machen, ja. Ich wollte sogar schon nächstes Wochenende vielleicht wieder los, weil es echt entspannt ist. Die Straßen sind leer, die Campingplätze sind nicht überfüllt. Also die sind vielleicht zur Hälfte voll mit Langzeitcampern.
Und was sind das eigentlich für Typen, diese Langzeitcamper?
Das ist eine ganz eigene Art von Mensch, würde ich sagen, aber alle sehr nett und eine Gemeinschaft, die man auch akzeptiert.
Und die ja vielleicht auch hilft, wenn es dann über Nacht schneit. Du hast gesagt, in der Schweiz seid ihr eingeschneit worden. Mhm. Da ist der Schnee dann auf dieses Alkovendach hier drauf gefallen. Hält es das überhaupt aus?
Das hält es aus. Man muss nur darauf aufpassen, dass der Schnee nicht zu schwer wird. An sich hält es das aus, ja.
Das Thema unserer Reportagesendung heute ist Menschen, die der Kälte trotzen. Hattest du das Gefühl, du bist jetzt wirklich ein Abenteurer, der den Naturgewalten der Kälte, dem Schnee trotzt?
Ich würde sagen, jein, weil es schon mal was anderes war als mein Alltag in der Stadt. Aber ich glaube, es gibt noch andere Menschen, die das nur belächeln können. Weil es ist weich und warm und gemütlich. Der Kälte trotzen tut man hier eigentlich nur mit neuerer Technik.
Sagt André, der aus dem Winterurlaub im VW-Bus, im Camper zurück ist, nach 2 Wochen in den Bergen in der Schweiz, im tiefen Schnee. Und jetzt musst du diesen Bus, ich trete mal raus hier, muss mich bücken, noch übergeben an den Paul. Da vorne steht er schon, dein Vermieter.
Aber ich habe jetzt schon eine Runde ums Auto gemacht und es sieht eigentlich alles gut aus. Also da hat der André gut aufgepasst.
Paul, du hast die Firma Camperboys, du vermietest VW-Busse jetzt auch im Winter?
Genau, also wir haben damit gestartet im Sommer, früher Herbst zu vermieten, haben gemerkt, dass jetzt die Nachfrage im Winter gestiegen ist und deswegen fangen wir jetzt gerade auch an, die Fahrzeuge winterfest zu machen.
Was gehört denn da zur Ausstattung zum Beispiel dazu, wenn wir mal rumgehen? Genau. Also Winterreifen natürlich?
Genau, das ist klar. Dann können wir uns hier auch mal anschauen, Schneeketten.
Das hier, was ist das?
Biwaksäcke. Falls mal aus irgendeinem Grund irgendwas ausfallen sollte, dann hat man hier den Sicherheitsbiwaksack, den man sich überstülpen kann. Das passiert aber in der Regel nicht. Thermomatten für die Fenster, damit dort auch keine Wärme austreten kann. Und eine Schneeschaufel. Einfach, damit man auch vor seinem Häuschen dann Schnee räumen kann.
André, letzte Frage an dich. Jetzt bist du zurück. Hattest du jemals das Gefühl, boah, das ist mir irgendwie alles zu frostig, ein solcher Urlaub?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich war ganz gut eingepackt und es war eigentlich eher spaßig, die ganze Sache. Und auch mal was anderes einfach rauszukommen. Zu kalt war es eigentlich nie, nee.
Überwintern bei Minusgraden, wie Menschen der Kälte trotzen. Das war das Thema des Wochenendjournals im Deutschlandfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Watzke. Danke fürs Zuhören.